Nachdem ich dich ja beim letzten Mal ein bisschen fies überrascht habe, ich weiß schon, aber kannst du denn heute die dritte von Brahms summen? Ja, Applaus, Applaus. Hallo, Monique.
Hallo, Harry.
Das war Brahms?
Dritte Sinfonie, dritter Satz.
Sehr schön. Ich glaube, jetzt werden auch alle irgendwie da draußen sagen, ja, kenne ich, habe ich schon mal gehört.
Wir haben irgendwo, noch nicht rausgefunden, aus welcher Werbung eigentlich. Aber ich bestimmt schon
stimmt.
Mal
in daran habe ich aber auch, ehrlich gesagt, habe ich jetzt nicht nachgeguckt.
Wir haben eher über die Auflösung des Quiz, da kommen wir aber nachher dazu gesprochen.
Ja. Ich glaube ja auch, dass das eher, aus Filmen würde es mich auch eher erinnern. Des Brahms Dritte.
Ja, das könnte auch gerade so der englische Patient oder so, fällt mir da ein.
Ah,
so Landschaft und so ein bisschen Melancholie.
Ja. Ich habe aber auf jeden Fall jetzt so Lust gekriegt schon wieder gerade eben. Ich glaube, ich will mir heute Abend eine schöne Version von Brahms Dritte, die müssen wir raussuchen und dann knallen wir die mal auf
deine Lautsprecher, würde ich sagen.
Auf die Röhre, genau.
Wir sind ja wieder zurück in Berlin.
Juhu, und es ist vor allen Dingen nicht mehr so heiß.
Ja.
Es war wirklich eine wahnsinnig heiße Woche.
Ja, vor allem in einer Wohnung, die im Winter nicht geheizt werden muss, weil die ganzen warmen Wasserrohre da durchlaufen. Das macht im Sommer dann...
ist ja tatsächlich so, ne? Ich mache die Heizung nicht an.
Ja.
Und im Sommer ist halt das Problem, mehr als Heizung ausmachen geht nicht, Klimaanlage haben wir nicht. Die Wohnung ist wirklich schön mit dem kleinen schönen Balkon und alles ist wunderbar. Aber irgendwie laufen da die Heizungsrohre ganz ätzend. Und ich habe auch das Gefühl, wir hören ja meistens so einmal nochmal so im Nachhinein in unseren Podcast ja rein. Also wir sind ja sehr mutig. Also wir machen einen Podcast, dann schneide ich so ein paar M's und Ös raus, aber halt gefühlt irgendwie 5 von 43.
Das ist ganz lustig, weil die erkennt man immer daran, dass deine M's sehen aus wie so kleine Mondfische.
Wie große Mondfische.
Große M.
Und dann hauen wir das Ding ja raus. Also wir machen ja möglichst live, wir wollen ja auch gar nicht dran rumschneiden, wir möchten nicht inhaltlich was dran rumschneiden und hauen es einfach raus. Aber dann hören wir uns ja im Nachhinein doch nochmal einmal den wenigstens an. Und ich fand, der letzte Woche, da war ein bisschen... Ich kritisiere mich ja selbst, deswegen darf ich es, glaube ich, sagen, war ein bisschen lahmarschig.
Wir sind ja auch so langsam den Hitzetod gestorben.
Ja. Und naja. Stimmungsmäßig waren wir vielleicht auch nicht so ganz top in Form.
Aber heute ist eine gute Laune.
Heute ist Shaka-Shaka Party. Apropos Party.
Jeden neuen Tag.
In Nürnberg war die Hölle los letzte Woche Samstag.
Wahnsinn. Also was da alles aus den Löchern gekrabbelt kam und sich in die Altstadt getummelt hat. Also es war nach 12 und es war so voll, wie ich es zuletzt, glaube ich, bei der WM 2006 erlebt habe.
Also es war wirklich wahnsinnig voll und natürlich war es ja auch der Samstag, wo Deutschland gespielt hat gegen Portugal.
Genau, ich glaube, das hatte auch was damit zu tun.
Es hat mit Sicherheit eine Rolle gespielt. Dann hat es eine Rolle gespielt, dass es wahnsinnig heiß war. Es war ja eine tropische Nacht. Mhm. Und tropische Nächte sind ab 20 Grad, glaube ich. Ne?
Ich glaube, wenn es nachts über 20 ist.
Und dann war natürlich auch noch dieses, jetzt dürfen wir endlich raus.
Genau. Und dann, das haben wir schmerzlich vermisst.
Spätis.
Oh.
Ja. Wahnsinn.
Wir hatten dann ein Eis geschleckt und alle hatten Durst. Und dann, wo kriegen wir jetzt ein Getränk her?
Ist gar nicht so einfach.
Ein kleines Getränk, wenn man sich nicht gerade dann in die Champagnerbar
an da sind
der
wir dann gelandet.
Klingelsbrücke setzen
will. Mit einer 12-seitigen Menükarte, von der auf der zweiten Seite 5 nicht-alkoholische Getränke drauf waren. Und der Rest war alkoholisch. Und wir alle drei wieder da saßen, wollten aber keinen Alkohol. Wir waren nicht sehr attraktiv für den Gastwirt.
Mhm.
Und, aber die Nori umso attraktiver. Und tagsüber waren wir in der Fränkischen Schweiz wandern und das war richtig toll.
Das war richtig toll, wirklich mal so durch Feld, Wald und Wiesen, aber zum Glück viel Wald.
Viel Wald.
was schattig war.
Ja.
Und dann sind wir noch zu einer Burg hochgeklettert, wo wir gehofft hatten, da hat die Wirtschaft auf. Und dann mussten wir aber wieder unverrichteter Dinge runterklettern. Und das Einzige, was in dem Ort aufhatte, war nicht die Gaststätte mit dem erhofften Wurstsalat und der Brezel, auf die wir dann Lust hatten, sondern es gab nur, da kommt man nicht drauf, oder?
Windbeutel. Also das hat mich richtig runtergezogen. Ja, ich konnte es auch nicht glauben.
Ich konnte nicht glauben, dass sie da nicht wenigstens Windbeutel mit Schinkenkäse überbacken haben.
Wie kann man denn eine Gastwirtschaft, die auf einem Wanderweg liegt, unterhalb einer Burg, nur mit Windbeutel versorgen? Also nur süß, nur Eis, nur Sahne.
Tja.
Also das ist doch wirklich...
Das ist schon sehr Special Interest.
Also das ist... Das geht gar nicht. Und
Harry.
Was denn?
Du handelst dir wieder Ärger.
Ich war das nicht. auf jeden Fall, ich war bitterböse enttäuscht. Dann haben wir zuerst mal unser allseits geliebtes alkoholfreies Cola Light Cola-Weizen bestellt.
Genau, dann haben wir uns zu dritt durch einen Windbeutel gefuttert und dann...
Ja, der war ja auch tatsächlich lecker.
Ja, aber
lecker,
10 Minuten später haben wir dann im Wald dann unsere Brotzeit
ausgepackt. Oh, das war toll. Das war schön. Auf so einem schönen Baumstamm unsere Brotzeit ausgepackt, die Landjäger und... Die Brezeln ausgepackt, die Brezen.
Dann sind wir noch weitere 3 Stunden gelatscht.
Ja. Und es war wirklich ein toller Weg. Und das, die Frau unseres Freundes hatte den Weg ausgesucht und die Arme war gar nicht dabei.
Ja, die muss ja auch auf das
neue
Baby noch aufpassen.
Und das hat sie wirklich ganz toll ausgesucht. Ich fand ja auch, als wir dann auf die Burg zugelaufen sind, da kam ja dann, das war ja so Hügellandschaft und links war dann noch ein größerer Hügel und hinter dem Hügel, weil wir die Kurve gelaufen sind, ist dann quasi die Burg ja erschienen. Und ich fand ja, das sah so aus wie eine Burg aus Indiana Jones 3. mit Sean Connery.
Indiana Jones 1.
Das ist der Dreier, ist der mit dem Sean Connery, wo der Vater von Indiana Jones auch dabei ist.
Ah ja.
Und da geht es auch so um Burgen und so. Ich glaube, einige da draußen werden verstehen, was ich meine. Es war eine richtig schöne, so eine deutsche Mittelalterburg.
Genau.
War wirklich toll. Anstrengend und heiß war's.
Und wir haben dann auch, glaube ich, jede Zecke mitgenommen.
Heiliger Großer, wie viele Zecken hast du jetzt bei der Nori?
Ich 15? Glaub,
war, 18?
Ja, sowas, ja.
Aber man muss natürlich zu Noris Verteidigung sagen, die Chefin, also du, hattest vergessen.
Ich hatte vergessen, ihr das Mücken-Zecken-Abwehrmittel ins Fell zu streichen
so
und hatte das
aus.
Nicht mit nach Nürnberg genommen. Das
so sieht's aus.
Der arme Hund musste jetzt darunter leiden, dass ich ihr dann die Viecher da wieder raus... geholt habe. So.
Beziehungsweise du.
Ein besonderer Spaß.
Aber das machst du ja gerne zu Elmspielen. Dann poolst du nebenbei dem Hund die Zecken raus.
Tja, was sein muss, muss sein.
Das ist in der Tat.
Ja, ich musste gestern einer Kollegin noch was ganz anderes vom Rennrad runterholen.
Ach, der tote Vogel.
Ja.
Das ist ja auch lecker. Lass uns aber, wenn wir hier von so viel Natur sprechen, Jeremy Clarksons The Farm heißt das, glaube ich.
Die neue Lieblingsserie.
Ganz dicke Empfehlung.
Zum Gehirn ausschalten am Abend. Ja, Jeremy Clarkson kennt man ja eigentlich von Top Gear. Das ist einer der Ursprungsmoderatoren, glaube ich sogar.
Und
der
jetzt Ältere zuletzt natürlich nicht mehr Top Gear.
Genau, der Ältere mit den Locken und den es dann auch einen großen Streit gab, weshalb die 3 Moderatoren dann von Top Gear und der BBC weggegangen sind.
Rausgeschmissen wurden, ja.
Ja, ich glaube, die sind dann zu, wo sind sie hin? Amazon Prime oder so?
Ja.
Und haben dann sowas Ähnliches gemacht.
Grand Tour.
Naja, also auch ganz lustig, aber das Original war irgendwie schon besser.
Auf jeden Fall,
es hat uns ja auch schon zu Urlauben inspiriert.
Vietnam.
Und anderen Dingen. Auf jeden Fall.
Ganz kurz, da muss ich sagen, dazu, weil alle hören ja nicht unbedingt unsere Podcasts und der Vietnam-Podcast ist einer unserer beliebtesten und an der Stelle sei dann auf den referenziert. Da haben wir quasi die Reise der Top Gear-Leute
nachgereist.
Wir sind nachgereist, genau. Mhm.
Wir hatten aber,
mit dem toten Brokkoli.
Brokkoli lebt. Auf jeden Fall lustige Serie. Der hat sich jetzt einen Landwirtschaftsbetrieb gekauft.
Ich glaube, den hat er schon länger.
Ja?
Den hat er schon viele Jahre.
Ach so.
Nur, dass bisher quasi ein Landwirt auf Pacht
Ach, der hat
das
noch
bestellt hat. Er hat das bewirtschaftet und bestellt, aber der ist jetzt quasi in die Rente Und dann war für ihn die Frage, was macht er jetzt damit?
Ja, jetzt macht er es selber und jetzt hat er die erste Tat als Landwirt war, sich einen Traktor zu kaufen.
Und zwar einen Lamborghini.
Alle haben den Kopf geschüttelt, weil der
too big.
Für nichts kauft. Also nichts, was er da eigentlich in diesem nassen Marschland da veranstalten kann, ist mit dem Lamborghini gut zu machen. Auf jeden Fall lustig, weil es ganz kurz war, nicht da einen Einblick zu kriegen in das.
Also kurz vielleicht nochmal, also den Überblick, worum geht es? Ja. Es geht darum, dass ein Mensch, der kein Landwirt ist, kein Farmer ist, sehr viel Land hat und jetzt beschlossen hat, ich bestelle das Ding jetzt selber, als ob ich Landwirt bin.
Ja, inklusive ich mähe die Wiese durch die Schafe, die ich mir dann auch noch kaufe und dann rechne ich noch aus, wie viele Lämmer ich dann auf die Welt bringen muss, damit genau. sich das lohnt. Und also Pflanzen und Getier und viel Chaos und
ja.
Sehr kurzweilig.
Sehr kurzweilig und auch durchaus deep. Also, weil da natürlich auch Dinge passieren und es schon auch darum geht, hier nicht nur Spaß zu haben, sondern auch tatsächlich mit der Landwirtschaft was Ordentliches zu machen. Dann holt er sich ja auch Tiere und wie behandelt man die? Ist wirklich eine sehr schöne Empfehlung auf Amazon Prime. Wer das denn hat und gucken möchte.
Hörerpost.
Wir haben dieses Mal Hörerpost bekommen zum Oran. Und zwar, dass ja er tatsächlich, dass man ihm gerne zugehört hat und dass es spannend war, dass er ein entspannter Typ war, glaube ich, die Bezeichnung.
Ja, schön. Also dann freuen wir uns und laden ihn gerne auch wieder ein.
Ja, und zusätzlich kam noch das Feedback, dass tatsächlich, das hat man zwar letztes Mal auch schon gesagt, aber wir haben halt erneut Feedback dafür bekommen, dass das Interview mit dem Gagan sehr kurzweilig war und dass es schön war, dass es mal andere Fragen waren, als man so typischerweise sich mit einem Koch vorstellt. Das hat man quasi positiv erwähnt. Und ich glaube, das ist auch eine Wiederholung vom letzten Mal, aber es ist halt ein weiteres Feedback, dass der Gagan offensichtlich eine coole Socke ist, was wir einfach nur
bestätigen können
an der Stelle. Und dann auch noch zum Stichwort Hörerpost, das Quiz zu der CD. Da habe ich ein bisschen Blödsinn erzählt.
Da hast du ja mit Karajan erzählt, dass Sony den unter Vertrag hat und es dann darum ging, wie viel Speicherplatz muss denn eine CD
genau,
haben.
Genau, dass die ganze Sinfonie drauf passt.
Genau, und dann war ja die Frage, welche Sinfonie geht es denn da? Und das kann ja eigentlich nur eine ganz berühmte sein. Wir haben dann mal ganz schnell auf Beethoven getippt, das war eigentlich auch klar. Und Beethovens Fünfte konnte es nicht sein, weil die ist viel zu kurz.
Ja, das weißt du.
Aber es ging ja darum, dass da irgendwie 60 Minuten plus oder sowas drauf passen sollen. Und dann lag es nahe, dass es eigentlich nur um die 9. Sinfonie gehen kann, die alle wahrscheinlich kennen wegen des Schlusschors, wo es um die Ode an die Freude geht.
Der Eurovision-Song quasi.
Da.
Ah, jetzt
summe ich ja schon wieder.
Aber ja, was mein tun. Fehler war, ist eben, aber den Fehler machen wohl viele, das ging wohl mal eine Zeit lang so rum, dass man behauptet hat, es ginge um die 9. von Karajan, dass die draufpasst. Das ist aber falsch, weil seine ist nämlich deutlich kürzer, die hätte sowieso drauf gepasst.
Der sondern, hat immer recht flott dirigiert.
Sondern es geht um die Version vom Furtwängler.
Warum dann die vom Furtwängler?
Weil die Frau des Vizepräsidenten, eine Japanerin, liebte die Version vom Furtwängler. Dazu muss man vielleicht auch sagen, dass der Furtwängler früher ja wirklich eine Größe ist. Ne? Also wenn man nicht tief im Thema ist, denkt man sich so,
Ich glaube, das ist so Kriegs- und Postkriegszeit.
Ja, aber der Furtwängler war ja wirklich ein ganz, ganz großer Dirigent. Und seine Version ist besonders lang. Und diese Frau des Vizepräsidenten, die hat wohl ihrem Macker gesagt, ich will auf keinen Fall die Version vom Furtwängler auf 2 CDs haben.
Okay.
Daraufhin hat man quasi die Länge an Furtwänglers Version angepasst. Aber auch das wird wiederum als potenzieller Urban Myth bezeichnet. Und es geht eigentlich mehr darum, dass der Wettbewerber, das war Philips, da war klar, die haben die CD in der Version mit 60 Minuten und da wollten die Japaner Sony halt unbedingt eine längere Version haben. Deswegen ist die jetzt eben 74 Minuten geworden. Aber dann könnte man auch wieder sagen, naja, warum ausgerechnet 74? Da hätten ja auch, keine Ahnung, 75, 72, 70 gereicht. Also ich finde die Idee mit der Version von Furtwängler und der Frau, die dann nicht die CD wechseln soll, die finde ich irgendwie schöner. Das
ist eine poetische Erklärung.
Ja, deswegen würde ich gerne die so stehen lassen, aber es war eben falsch. Ich bin da einem wohl klassischen Fehler, oh Gott, was sagt man
aufgesessen.
Da? Aufgesessen, danke. Ah, ich habe gerade wieder so einen Mola Mola produziert mit meinem von gerade eben, das sehe ich hier.
Den schneiden wir jetzt nicht
den raus. Schneiden wir jetzt nicht raus, genau.
Auf jeden Fall, aber Urban Myth, da sind wir dann gleich auf den nächsten gestolpert, weil es ja um Karajan ging, weil mir fiel dann eine Anekdote ein, die ich zu Hause immer erzählt bekommen habe, dass Karajan sich ja dafür eingesetzt hätte, bei den Berliner Philharmonikern als erster Dirigent dann auch mal eine Frau einzustellen und die private Legende bei uns zu Hause hieß, es sei eine Querflötistin gewesen, aber das ist auch schon falsch. Und dann gibt es noch den Mythos, dass es die Klarinettistin Sabine Meyer gewesen sei, als erste Frau bei den Berliner Philharmonikern. Mhm. Und dann kommt raus, die war gar nicht die erste Frau. Es gab schon ein paar Monate
schon vor wieder so ein ihr. Ding.
Ja, genau. Es gab nämlich schon eine Bratscherin.
So 3-4 Monate vorher oder
genau.
Was
war das? Genau, ne? Und zwar war das die Madeleine, das habe ich extra aufgeschrieben, die Madeleine Caruzzo. Das Schicksal der Bratscher, ne? Die kennt man immer.
Dazu muss man vielleicht kurz auch erklären, also es ist ja tatsächlich bis in die 70er, 80er Jahre echt nicht üblich gewesen, dass in so großen Orchestern Frauen spielen, was natürlich echt dämlich ist. Und bei den Wienern, um mal die zu bashen, ist es ja sogar so, dass die einmal sehr spät, also noch gar nicht so lange her, vor 15 Jahren oder so, haben die eine Frau holen müssen an der Harfe. Mhm. Und es war ein Konzert, wo auch gefilmt wurde. Und die haben es tatsächlich hingekriegt, dass man dann beim Filmen vermieden hat, die Frau zu sehen, sondern nur ihre Hände, damit man quasi nicht sieht, dass es eine Frau ist. Also nicht offensichtlich sieht.
Als ob man das von den Händen nicht erkennen würde.
Ja, aber ich finde das so oberaffig.
Das ist schon sehr.
Also wirklich komplett bescheuert, ne? Und deswegen ist es schon was Besonderes, dass eben der Karajan da die Frau dabei haben wollte. Aber ich glaube, darum ging es eigentlich gar nicht.
Genau, und das ist eigentlich der Urban Myth. Es ging gar nicht darum, jetzt erstmal eine Frau ins Orchester zu bringen. Erstens war ja schon eine da, sondern das war ein ausgewiesener Machtkampf. Und zwar hatte wohl die Sabine Meyer, wie das so üblich ist, da gibt es ein Vorspiel und das wird auch eigentlich immer hinter dem Vorhang gespielt. Jedenfalls macht man das heute.
Das hast du mir schon oft erzählt, das ist wirklich eine richtig harte Prüfung. Erzähl doch mal kurz ein bisschen was dafür.
Wenn du im Musikstudium bist und du spielst ein Orchesterinstrument, dann machst du auch ganz gezielt Orchesterstudien. Es gibt bestimmte Partien aus großen Orchesterwerken, wo du mit deinem Instrument, sei es jetzt Horn, Bratsche, Cello, Querflöte, was auch immer, Partien hast, die besonders exponiert sind und die musst du drauf haben.
Was heißt exponiert?
So, wo man dich so halb solistisch zum Beispiel hört.
Mhm. Hm? Verstanden.
Also Beethovens Fünfte und dann ist irgendwie im dritten Satz gibt es dann irgendwie eine Stelle für Horn, Solo oder irgendwas. Und das
dann nimmt dann man dich halt wahr. Ne?
Genau, da wirst du dann besonders rausgehört und diese Stellen werden dann vorzugsweise für Vorspiele genutzt und das wird hinterm Vorhang abgehalten. Das heißt, das Orchester und der Dirigent und der Intendant des Orchesters hören zu und dann wird entschieden, wer denn das Vorspiel von den x Teilnehmern gewonnen hat. Und im Idealfall weiß eben keiner, wer gerade hinterm Vorhang gesessen hat.
Ich glaub, das ist die Idee, ne?
Ja, das sickert vielleicht dann schon ab und zu mal durch. Aber bei Orgelwettbewerben oder anderen Veranstaltungen ist das immer wieder eine Idee, dass man eben tatsächlich so objektiv wie irgendwie möglich die Entscheidung treffen soll.
Ja.
Naja, auf jeden Fall, Sabine Meyer hat dann wohl sehr klar dieses Probespiel, so heißt das dann, gewonnen. Und Karajan wollte sie dann auch. Und dann hat aber das Orchester sich gegen sie ausgesprochen.
Ja.
So erinnere ich das.
Ja, so ist das.
Und
die wollten sie nicht haben, aber Karajan wollte sie unbedingt haben.
Ja, und wie kommt jetzt der Intendant ins Spiel?
Der hat es dann einfach gemacht.
Ah, am Orchester vorbei.
Genau.
Also das Orchester.
Also der Kampf ist quasi Intendant versus Orchester.
Ja. Also Intendant plus Karajan und Orchester auf der anderen Seite.
Ja.
Und das muss man sich ja von Atmosphäre mal vorspielen. Du gewinnst das Probespiel bei einem der weltbesten Orchester und das Orchester sagt, ich will dich nicht.
Ja.
Und der Intendant sagt, doch, ich gebe dir jetzt den einjährigen Probevertrag.
Und die Medien haben ihm daraus so ein Mann-Frau-Ding gemacht. Das war aber Blödsinn, weil es gab schon seit 3 Monaten eine weibliche Bratsche-Spielerin. Also das ist einfach Blödsinn. Genau.
Und warum hat das Orchester sie nicht haben wollen?
Wegen dem besonderen Ton.
Weil,
ne,
sie nicht so gut in den bisherigen, wohl sehr dunklen, warmen Orchesterklang der Berliner reinpassen
Klang
sollte.
Klang heißt das, nicht, ja, Ton, genau. Kannst du das noch kurz erklären? Ja. Also, dass jedes Orchester hat einen eigenen Klang, ne?
Ja, und da sind die dann auch immer stolz drauf. Und das hat dann was auch mit der Orchesterkultur zu tun.
Wenn
das
ich jetzt
verändert sich dann auch mal unter den Dirigenten.
Wenn ich jetzt mal ganz blöd fragen würde, die spielen doch alle das gleiche C. Warum klingt das anders?
Weil, na, der Klang, der wird ja nicht aus einem Roboter erzeugt, sondern aus einem lebendigen Instrument. Und die Kunst besteht dann darin, auch unterschiedliche Farben, so nennt man das dann, aus den Instrumenten zu holen. Also es kann was, es ist ja gar nicht so einfach, etwas Musikalisches mit nicht musikalischen Begriffen zu beschreiben, aber es gibt Klänge, die sind dann eben warm oder kalt oder rund oder scharf oder kantig und so. Und bei den Berlinern war es eben zu der Zeit vor allem ein sehr dunkler, warmer Klang. Und die Sabine Meyer, die hat sich eher ausgezeichnet durch etwas solistisch Helles, Klares. Und das würde bedeuten, dass sie innerhalb dieses dunklen Orchesterklangs sich nicht so gut eingliedert und immer so ein bisschen rausstechen würde.
Da haben wir aber dann auch gelesen, dass sie sich aber ja wirklich bemüht hat, dann ja den Klang des, also die war nicht kontra, ne? Also die, nee, wollte ja dann reinfinden und hat versucht, den auch anzunehmen. Ich weiß jetzt nicht, wie gut das gelungen ist.
Ich gehe ganz fest davon aus, dass sie das bestimmt sehr gut auch hinbekommen,
ja,
hat.
Ich, ja, weiß, ja, aber nur, ein Jahr später war sie weg. Die hat tatsächlich dieses eine, mhm, Jahr, das war so ein Probevertrag oder wie man das, mhm, nennt, und danach ist sie aber auch gegangen. Und wir haben ja auch gelesen, das Problem war ja auch tatsächlich, dass ja auch so ein Orchester wie die Berliner Philharmoniker, die hatten eben kein Frauenumkleide und nichts. Die haben dann, die 2 Mädels haben dann irgendwie so eine Abstellkammer gekriegt, wo wirklich im Artikel stand, mit einer nackten Glühbirne und mit einem Stuhl.
So Paravent, oder?
Und am Anfang noch nicht einmal ein Spiegel. Das hat ein paar Monate gedauert, dass sie mal einen Spiegel gekriegt haben. Das soll jetzt nicht heißen, weil Frauen einen Spiegel brauchen. Also die Männer hatten natürlich auch einen, um sich halt herzurichten mit der Fliege und so weiter. Und die hatten einen Raum, wo sie noch nicht einmal einen Spiegel hatten. Also man kann schon sagen, es ist schon gut. Wir leben in besseren Zeiten. Also, ja, ich mag ja das nicht. Früher war alles besser. Mhm. Es ist eben nicht so. Früher war fast alles schlechter.
Und der Karriere von der Sabine Meyer hat es, mhm, offensichtlich nicht geschadet, weil vielleicht hat es ihr sogar geholfen. Auf jeden Fall ist sie ja eigentlich jetzt auch populär musikalisch die bekannteste Klarinettistin überhaupt. Also wenn man,
sagst du, ja,
wenn man überhaupt Klarinettisten kennt, klassische, dann, also nicht aus dem Jazz oder so, dann ist es Sabine Meyer.
Okay, ja, weil, also ich bin ja auch ein bisschen im Thema im Vergleich zu den Normallos, wahrscheinlich mehr im Thema, als, aber die sagt mir zum Beispiel nichts.
Ja, ja, dann gehst du mal in Dussmann in den Keller und wenn du dann bei Klarinette vorbeiläufst, dann, okay, liegt da ganz oben die Frau Meyer.
So wie ja insgesamt, weil wir jetzt gerade von Karajan auch gesprochen haben, ist der Karajan noch aus der Zeit, wo auch gerade die alten Sachen sehr weich und im Schwung und in der Welle gespielt wurden. Und heute weiß man ja, dass gerade alte Sachen, alte Musik, Vivaldi und so weiter, sehr kratzig, sehr bürstig, sehr hart, sehr abgeknickt gespielt wird. Gehört der Karajan ja noch zu dieser Welle des ganz Harmonischen, alles sehr Weichen?
Und na, der Karajan, der reitet eigentlich auf der Welle des, wie klingt ein Orchester im 19. Jahrhundert? Also großes, mhm, Orchester, Bel Canto-Idee, also dichte, große Bögen, wenig
Volumen, Volumen,
genau,
ne?
Wenig strukturiert, mhm, erkennbar, ne, mhm, so. Und dann kam so Ende der 40er, Anfang der 50er Jahre die sogenannte alte Musik, historische Aufführungspraxisbewegung. Und da war ein ganz großer, vielleicht hat ihn jemand schon mal gehört, Nikolaus Harnoncourt, der Wiener.
Also mir sagt das was, ja.
Cellist ursprünglich, und der hat dann angefangen auch, also der ist einer der großen Betreiber, der dann angefangen hat, auch Literatur zu wälzen, alte Noten und so Beschreibungen aus der Zeit. Wie hat man denn vielleicht bei Bach dann Bach gespielt? Und
ja,
da findet man raus, das klang ganz anders. Und es waren auch andere Instrumente, also die Geigen, die wir heute hören, die sind gar nicht mehr so gebaut.
Ja, weil ich glaube, was man nicht vergessen darf, ist, viele wissen ja gar nicht, die denken ja, das sind Noten und damit ist ja klar, wie es gespielt wird. Aber das ist ja falsch. Also das habe ich ja auch erst vor 15 Jahren mit dir und mit meinem Musikinteresse, was ich habe, ja dann irgendwann kapiert und recherchiert. Die Noten sagen ja zunächst einmal nicht unbedingt, klar, die sagen, du spielst jetzt ein C, du spielst jetzt ein Fis oder sonst was, aber die sagen ja nicht, ob man es kurz, knackig, hart oder die Übergänge weich ineinander spielt. Das weiß man ja im Grunde nicht. Das ist eine ganz hohe Interpretation des Dirigenten und der Musiker, ne?
Ja, und in den früher gab es ja gar keine Dirigenten.
Ach, das ist ja, genau. Stimmt. Das,
und man muss sich ja vorstellen, die Noten wurden ja auch lange gar nicht gedruckt. Das hat man ja handschriftlich alles abpinseln müssen. Das heißt, man hat sich alles das gespart, was eh alle wussten, wie man spielt.
Das, also das Handkantige.
Das schreibt man halt nicht rein. Ne, ist doch eh klar, dass man hier absetzt und da bindet und da den Triller macht und hier den Vorhalt und so weiter. Mhm. Das wird nicht geschrieben, weil bekannte Praxis macht man nicht. Nur das, was ungewöhnlich ist, das wird notiert. So. Und das heißt, wenn ich mir Noten angucke und da ist irgendwie ein Bindebogen in der Zeit, dann ist das offensichtlich was ungewöhnlich.
Ja, wir haben das ja mal vor ein paar Jahren gemacht. Das hat mir wahnsinnig Spaß gemacht mit mehreren Stücken. Ich habe jetzt vor allen Dingen, weil es auch populär musikalisch am bekanntesten ist, die vier Jahreszeiten haben wir zum Beispiel hergenommen und haben die ja einfach mal von 8 bis 10 unterschiedlichen Dirigenten und Orchestern uns angehört und dann immer das gleiche Stück, das gleiche Stück, das gleiche Stück. Und dann merkt man ja mal wirklich, also ich fand das spannend, wir finden das spannend, wie wahnsinnig unterschiedlich ja man dann die Stücke interpretieren kann. Und ich will jetzt nicht von Qualität sprechen, das ist Geschmackssache, aber wie unterschiedlich und zum Teil auch ätzend öde langweilig, banal, und wie interessant und wie in der Körnung und in der Instrumentenführung die Dinge anders klingen. Das fängt ja schon damit an, ob ich das Cello in der alten Musik, weiß ich zum Beispiel, da setzt man das Cello nicht ab, das hat diesen Stachel ja nicht, das halte ich ja quasi zwischen den Beinen, aber die modernen Orchester, die großen Orchester haben den Stachel und setzen das Cello ab. Ich weiß schon, auch das mag wieder Unterschiede geben, aber so ganz grob ist allein das ja schon ein Unterschied und natürlich klingt dann der Klangkörper anders. Mhm. Wenn ich den absetze mit einem Gummifuß oder ob ich den zwischen meinen Waden klemme. Mhm. Hast du da noch andere Beispiele?
Ja, das geht dann schon so weit, dass man auch andere Instrumente benutzt, die auch anders gebaut sind, die filigraner sind, die leiser sind, aber vielleicht ein bisschen farbiger, nicht so hell. Und naja, ich überlege gerade, ob man vielleicht mal eine Empfehlung ausspricht. Also man könnte sich eine Variante von Karajan anhören.
Von welchem Stück?
Von den vier Jahreszeiten.
Ah.
So. Das wäre dann eher so 19. Jahrhundert, voller Orchesterklang.
Und dann so. Weiß ich, was
und
kommt.
Und dann als Kontrast dazu zum Beispiel Il Giardino Armonico.
Wahnsinnig gut.
Und die sind eben ein spezialisiertes alte Musikorchester. Die haben sich darum bemüht, historische Instrumente auszugraben oder nachzubauen. Und
knacken.
Das klingt einfach sehr, sehr anders.
Ich persönlich finde sehr, sehr viel lebendiger. Und als drittes nimmt man sich dann den Max Richter. Ganz modern.
Das ist ein zeitgenössischer Komponist. Ja. Der hat Vivaldis Jahreszeiten als Inspiration für Variationen vielleicht.
Ja, hat sich ja sogar erlaubt, Töne zu ändern und Dinge einzubauen, die gar nicht im Original drin sind.
Ja, also er arbeitet es ordentlich um, aber es ist sehr interessant.
Sehr, sehr, genau. Das ist wirklich, da habe ich auch schon wieder Lust drauf, aber was haben wir noch alles heute? Aber wirklich, also vier Jahreszeiten, sind wir immer den Winter? Winter als Empfehlung, das ist noch ganz konkret. Vier Jahreszeiten, Winter. Oh, weißt du, welches das ist, der Winter? Weiß ich jetzt, glaube ich, auch gerade nicht. Dann quasi Karajan, Il Giardino und Max Richter den Winter nehmen. Und macht euch, ihr habt ja bestimmt alle irgendwie einen Streamingdienst. Macht das mal, hört euch das an. Kostet eine Viertelstunde und es ist wirklich musikalisch so spannend, dass eben gleiche Musik nicht gleich ist am Ende des Tages.
Aber eigentlich hast du mir, apropos Musik, vorhin noch was anderes erzählt.
Ja, weil ich so ein bisschen meine Musiksammlung ein bisschen sortiert habe die Tage und mich wieder etwas intensiver mit meiner Röhrengeschichte beschäftigt habe.
Also man muss gestehen, wir waren im Keller und wir haben eine seit mehreren Jahren vermisste CD.
Oh mein Gott, ja.
Ein Umzugskarton mit CDs.
Wenn ich an dem Tag nicht so mit anderen Themen mental beschäftigt wäre, hätte ich das mal eine Runde geweint vor Glück. Und da ist mir wieder eingefallen, Mann. Wie war das noch? Also bei mir auf dem Land, ich habe ja Abitur im Schwarzwald gemacht, in Triberg. Und da war natürlich keine Stadt in der Nähe, so wie bei dir. Und bei uns war es total üblich, zweimal im Jahr, dreimal im Jahr, keine Ahnung, dass sich einer aus der Klasse sich bemüht hat, eine Sammelbestellung LPs zu machen. Das heißt, das war das ursprüngliche Streaming. Da hatte man dann quasi so ein DIN A5 Heftchen mit schwarz-weiß Druck, wo dann quasi alphanumerisch die ganzen Bands aufgeführt waren mit den Alben. Und dann
angefangen von Aha bis Z
wie
Led Zeppelin.
Ich wollte gerade sagen, ja genau, aber es haben in L. Frank Zappa. ZZ Top. ZZ Top ist Z, ne? Und dann konnte man quasi die Nummern rausschreiben auf einem DIN A4-Blatt, was rumging. Und so haben dann wir unsere LPs, Singles und EPs und Kassetten wahrscheinlich zum Teil auch noch bestellt. Und das war eine Heidenaufregung, weil man so überhaupt mal an Tonträger rangekommen ist. Sonst hattest du keine Chance. Das kann man sich überhaupt nicht vorstellen. Mhm. Weil man konnte ja dann auch im Schwarzwald, in Triberg oder in Hornberg nicht einfach in den nächstbesten Plattenladen gehen. Sowas gab es nicht. Dann musstest du nach Freiburg oder nach Offenburg fahren. Mhm. Aber du kanntest das überhaupt nicht, weil du quasi Stadtkind bist, ne?
Naja, also ich selber habe ja auch auf dem Land gewohnt, aber
bist aber täglich in die Stadt reingefahren. Genau.
Meiner Mutter war ja humanistische Bildung wichtig, also muss das Kind über eine Stunde in die Stadt fahren, um Latein zu lernen. Aber der Vorteil war, wir hatten dann in der Stadt auch einen Plattenladen.
Ja, genau. Da war ich ganz überrascht, dass du das gar nicht kennst. Mhm. Und ich weiß auch, wenn ich dann ab und zu mal in Freiburg war, also wir sind vor allen Dingen nach Freiburg gefahren, nicht nach Offenburg, was jetzt aus Hornberg so die zwei größeren Städte sind. Und da gab es den WOM, W-O-M.
World of Music.
Ja, und da war es so, dass dann die aktuellen Charts und je nachdem, in welchem Laden du warst und wie der musikzuständige Mitarbeiter dort drauf war, waren dann die ganz bestimmte LPs, Kassetten, liefen da in der Dauerschleife und dann konnte man quasi über einem hingen dann die ganzen LP-Cover und daneben hingen Kopfhörer, wo schon zig 3 Millionen andere Menschen ihr Schmalz und ihr Schweiß rein investiert haben und dann konnte man die Kopfhörer, Over-Ears, aufsetzen und konnte dann in die Platte hören. Hm. Das war eine Glückseligkeit, die kann man sich gar nicht vorstellen, obwohl man da am Anfang noch nicht einmal spulen konnte. Also man musste da reinhören.
Also wir hatten sowas Ähnliches, gab es dann auch in der Stadt und man hat sich natürlich dann einfach alles angehört. Also
der hatte ja Zeit.
Man hatte Zeit und dann waren halt irgendwie so 6 Platten im Angebot und hat man sich die von vorn bis hinten einmal angehört. Sehr zur Frustration der Mitarbeiter, die genau wussten, dass du dir wahrscheinlich nichts von dem ganzen Quatsch kaufst.
Aber stell dir das mal vor, also das, heutzutage, die Verfügbarkeit der Medien ist ja, das ist, dadurch wird das ja auch alles so banal. Das ist, ich will jetzt gar nicht auch wieder alte Zeiten und besser und scheiß, hast mich nicht gesehen, aber der Unterschied ist natürlich die Wertigkeit der einzelnen Musik.
Aber deshalb erklärt sich doch auch, dass, also nicht nur in unserem Umfeld, sondern auch sonst der Trend wieder zum Plattenspieler geht.
Ja.
Also ich kenne jetzt immer mehr Leute, die jetzt dann sagen, oh, ich hätte das gerne auf Vinyl und ich finde das so entspannend, wenn ich dann wirklich nur die Platte höre und nicht damit beschäftigt bin, mich irgendwo durchzusäppen und umzuschalten und so.
Mhm. Ich bin mir noch nicht sicher, inwieweit das dann auch oft nur Melancholie ist und wie viel machen sie es dann. Da habe ich jetzt keine empirischen Zahlen, ob die dann das auch wirklich tun oder ist es nur so eine Begeisterung, aber dann passiert es dann doch nicht so viel. Aber das ist ja wirklich eine Erkenntnis, dass die Leute ja auch gar nicht mehr wissen, wie die Titel heißen. Also das ist für mich immer das stärkste Zeichen, da ärgere ich mich selber. Natürlich bin ich auch ein Streaming-Boy und höre mir den ganzen Kram an. Und mir passiert es dann, dass ich nicht weiß, wie der Titel heißt oder gar von wem der ist. Ich kann mich dann, weil ich so ein bildhaftes Gedächtnis habe und dann auf meinem Telefon halt das Cover gesehen habe, dass ich dann weiß, ja, das ist das, der Song, wo da so ein komischer Kerl von rechts nach links durchläuft. Aber das war früher nicht so. Früher wusste ich von wem und wie der Titel heißt, womöglich sogar, wie lange der dauert.
Ob der an der dritten Stelle ist auf dem Album oder so.
Ja. Und die nächste Stufe war ja dann der Müller. Der Drogeriemarkt Müller, wo man...
Da gab es ja dann schon CDs, da genau. War man dann von der Platte schon weg und dann konnte man so ich bin dann immer so diskret erstmal nur mit so 4 CDs dann dahin gelatscht und habe die dann dem Typen hingeschoben und da war das ja noch so, dass dann der Mitarbeiter das reinlegen musste, das konnte man noch nicht selber. Hm. Besonders dankbar waren dann manchmal so Läden, wo man dann selber die CD wechseln kann.
Ja. Das war bei Müller war es meistens so, dass man dann immer die CD so vorschieben musste, dass er sie wechselt. Man konnte nur vor- und zurückspulen.
Man konnte nur vorspulen. Zurück ging schon nicht. Ach, das Gott. War nämlich blöd, wenn man nämlich dann auch
zu schnell gesprungen ist.
Schon vorgespult hat.
Ja, okay. Ja. Und dann Mediamarkt, da konnte man selber spielen. Die haben dann den CD-Player hingestellt. Die hatten nicht mehr diese Bar, wo quasi in der Mitte der Typ war und ringsrum 12 Leute mit denen.
Der hat den ganzen Tag einfach nur
CDs
ständig die CDs gewechselt.
Und man musste ja Schlange stehen. Und dann hat man sich immer geärgert, wenn man sich dann hat man geguckt, wer hat denn jetzt wie viele CDs bei sich liegen. Dann stand man aber leider bei dem, der nur 3 CDs hatte, aber die halt komplett gehört hat. Und drüben war einer mit 12, aber der hat hier so durchgeballert. Also bei wem stellst du dich an?
Wieder wie bei der Kasse im Supermarkt.
Supermarkt, das hasse ich auch wie die Pest. Da finde ich das amerikanische Prinzip sehr gut, wo man auf einer Schlange steht und dann wird verteilt. Das habe ich ewig und 3 Tage nicht verstanden, warum die Europäer mit ihrer abendländischen Scheißkultur nicht auf die Idee gekommen sind, dass das vielleicht schlauer wäre. Anderes Thema. Und das war quasi die Variante Mediamarkt. Und dann wurde es ja nochmal moderner irgendwann. Das hat sich aber, glaube ich, nie so richtig durchgesetzt, weil es war nie vollständig. Das war, dass man dann die CD mit dem Code quasi eingescannt hat und dann hoffen musste, dass der Titel in der Bibliothek ist. Mhm. Erstens mal war er ganz oft nicht drin. Zweitens war es dann eine Scheißqualität, weil sie dann runterskaliert haben. Und drittens war es auch oft gar nicht das ganze Stück. Also ja, das war so ein Zwischenstand.
Genau, für die ersten 20 Sekunden.
Voll für den Arsch.
Das kannst du dann bei manchen Stücken aber echt vergessen.
Nee, ja.
Das war Blödsinn.
Und das war auch dann der Tod. Also dann ging das Streaming los und Hast du eigentlich mit Napster und so rumgespielt? MP3? Kaum.
Nee.
Das war nicht so deine Welt, ne? Ich kann mich daran erinnern, das war 1997, da habe ich nachts, ich habe ja in einem Wohnheim gewohnt, wir waren eines der wenigen deutschen Studentenwohnheime, die eine 10-Mbit-Leitung hatten, eine Standleitung, was damals hölle schnell war. Und es lag nur daran, weil zufälligerweise unser Wohnheim auf dem deutschen Uni-Netzwerk gebaut wurde. Da hat man gesagt, na gut, wenn das Kabel direkt durch den Keller läuft, dann können wir dann können wir das Haus auch anbinden. Deswegen hatten wir ja damals einer der besten Quake- und Doom-Server. Aber das ist auch wieder ein anderes Thema. Und das heißt, ich habe dann da wild rumgesurft natürlich und eines Nachts, also wirklich wie so ein Schatz, ich hatte das ganze MP3-Thema noch gar nicht so erfasst, bin ich auf einer Webseite gelandet, wo plötzlich aktuelle Titel zum Download, einfach zum Runterladen zur Verfügung stand. Da musste ich dann noch irgendwie einen MP3-Player besorgen, der Winamp damals. Und ich habe gar nicht verstanden, was das ist, fand es aber halt cool. Da hatte ich so meine ersten 12, 15 Titel und habe dann in der Vorlesung am nächsten Tag Jura...
Lass mich warten, der Miriam
und der Jacqueline das erzählt. Und das Geilste war, die Antwort lautete, aber wer braucht denn sowas? Also den Satz werde ich nie vergessen.
Aber das Internet wird auch völlig überschätzt.
Ja,
wird
völlig überschätzt. So wie ich
nicht durch.
Wie das ja kein Urban Myth, der IBM-Chef, als ihm zum ersten Mal ein PC vorgestellt wurde von IBM, der hat gesagt, er kann sich unmöglich vorstellen, dass irgendwann mal tatsächlich jeder so ein Ding auf dem Schreibtisch stehen hat. Das kann er sich nicht vorstellen, hat er gesagt. Tja. Eine kleine Fehleinschätzung. Und das war die Antwort, wo ich dann so ganz begeistert von diesen MP3-Sendungen, was ist das? Und, oh, hast du nicht gesehen? Und ich werde heute Nacht gleich weiter recherchieren. Und da war die Antwort, aber wer braucht denn sowas? Genau, was willst du damit andeuten? Du bist ja heute in Zoom-Laune. Weißt du auch, willst du auch die Geschichte dazu erzählen? Weil du es nicht weißt oder was du nicht erzählen willst?
Na, weil es deine Geschichte ist und du
ist
doch
nicht meine Geschichte.
Ja, also ich kenne die nur von dir. Ich habe die nicht erlebt.
Also MP3s kommen ja aus dem Fraunhofer-Institut in Erlangen. Ich habe ja seinerzeit auch in Erlangen studiert, aber ab dann hört auch schon die Verbindung mit mir und dem MP3 auf. das war der allererste Song, der als MP3 konvertiert wurde.
Ja, immer noch gut.
Tom Steiner von?
Susan Vega.
Genau. Und deswegen wird die auch alle paar Jahre gefeiert. Wenn wieder das MP3-Format gefeiert wird, dann reist die dann wieder nach Erlangen.
Da gibt es auch irgendwie bei RTL oder so dann so Sendungen, die 100 besten irgendwas.
Ja, Erfindungen genau. Man könnte auch sagen, die 50 größten Pleiten der Deutschen, die zwar eine geile Idee hatten, aber daraus nichts gemacht haben. Ach so. Das könnte man auch drauf sagen. Schade eigentlich. Genau, okay. Das war Toms Diner. Insgesamt, apropos Diner, wir waren gestern in unserem Lieblingsitaliener.
Bei Berti.
Bei Berti im Amano am Strausberger Platz.
Mach nicht so viel Werbung.
Ach doch, für den Berti.
Ja.
Achso, aber dann meistens ist dann zu viel los, ne?
Ja, die haben doch so schon immer keine Tische frei.
Ja, aber wir kennen ja das Passwort. Da haben wir übrigens als Hörer-Dings mal tatsächlich die Frage bekommen, ob das ein Scherz war oder nicht, ob es da wirklich ein Passwort gibt. Und dann habe ich gesagt, ja. Und dann habe ich eigentlich schon damit gerechnet, dass er mich fragt, ob er das Passwort haben kann. Und das hätte ich ihm jetzt eigentlich nicht geben dürfen können wollen. Aber das hat er dann nicht mehr gefragt. Ja. Und da haben wir, du hast die Frau...
Ja, ich kam sozusagen die Treppe runter und dann leuchtete mir etwas sehr Adrettes, Korrektes in Türkis mit Hochsteckfrisur entgegen. Und dann dachte ich so, die kenne ich doch, aber woher? Und dann war sie schon vorbei.
Wie kannst du denn die Frau Wagenknecht nicht sofort erkennen?
Ich habe sie ja erkannt, aber ich dachte mir, das kann doch nicht sein, dass ich sie jetzt heute Abend hier
im Amano
treffe.
Das sind viele.
Und dann...
Politiker.
Hast du geguckt und dann kam sie auch die Treppe irgendwann wieder runter
und, ich war
und
ganz
in leuchtend Türkis und hast gesagt, ja klar ist das die Frau Wagenknecht.
Ja, ohne Frage war das die Frau Wagenknecht. Man muss auch sagen, diese Treppen da zum WC, die sind ein bisschen dunkel. Ist relativ dunkel. Und da ist es ja auch tatsächlich so.
Ah, sie war ohne Maske unterwegs, fällt mir ein.
Oh, stimmt, die war ohne Maske.
Aber die ist vielleicht schon doppelt geimpft. Auch.
Das bin ich auch. Aber ich glaube, man sagt ja, man soll trotzdem die Maske tragen als Vorbildfunktion und so weiter. Ne?
Also dann hat sie das an der Stelle nicht so gut erfüllt.
Stimmt.
Naja.
Und in dem Zusammenhang haben wir dann ja so ein bisschen über linke Politik gesprochen und dann fiel uns auf, dass ja ein großes Thema aktuell,
nicht ganz weit weg vom Italiener.
Die Rigaer Straße.
94, glaube ich, ne? 94, 97? Also Rigaer Straße.
Ich glaube, es ist die Rigaer Straße 94. Und dazu können wir im Grunde ja ein bisschen was erzählen. Das ist heute quasi unser Gossip und Viralteil. Weil unser Lieblingsinder,
der Chaiji,
der wohnt
das ist genau
gegenüber.
Drei Meter gegenüber.
Ja,
ja. Und wenn man bei dem auf dem Bürgersteig sitzt und sein Chicken Butter Tikka Masala,
was wahnsinnig köstlich
super lecker ist, verputzt, dann sieht man da das plakatierte, besetzte Rigaer Haus.
94, genau. Ja. Und wir haben jetzt auch schon öfters ja dann mit Pamir darüber gesprochen und der kriegt das natürlich auch immer mit, wenn dann die Polizei und die Tonnen und sonst wie fliegen. Also er meint immer, er hatte mal so eine lustige Situation, wo wohl dann Leute, also man muss ja sagen, der schwarze Block, der da dann kommt, das ist ja tatsächlich in der großen Mehrheit, sind es ja nicht die Leute, die in dem Haus wohnen, sondern die kommen halt von irgendwo, nicht nur aus Berlin, sondern sonst wo. Und da gab es wohl mal eine lustige Situation, weil dann welche zum Pamir rübergerannt sind und deren Tische und Terrasse abbauen wollten, um die dann gegen die Polizisten zu werfen, als dann der Pamir große Augen gekriegt hat, so, hä, so gehen wir doch nicht miteinander um, kamen wohl dann Linke aus dem Haus, die gesagt haben, hey, lass den Pamir in Ruhe und benutzt gefälligst andere Stühle. Und haben sie die wieder hingestellt, brav. Zwei, wir sind wohl schon weggeflogen, die haben sie wieder zurückgebracht. Weiß nicht, ob sie sich entschuldigt haben, aber haben zumindest ein wenig gesagt, oh ja, okay, oh, dein Möbel, ja, werden wir jetzt hier nicht durch die Landschaft werfen.
Ja, aber vergangene Woche ging es dann wieder hoch her, weil der Eigentümer musste eine Brandschutzbesichtigung machen, ne?
Machen lassen oder so, ja.
Mhm. Genau, also auch wenn das Haus besetzt ist, es darf ja nicht irgendwie abbrennen und dann irgendwie Menschen gefährden, aber das ist eine heikle Sache. Und der Brandschutzbeauftragte wollte wohl, also die Bewohner haben gesagt, er kann ruhig reinkommen und die Prüfung machen, aber der Brandschutzbeauftragte hat sich wohl bei dem Gedanken nicht so wohl gefühlt und hat gesagt, er würde doch lieber mit Polizeischutz dann die Brandbegehung machen. Ja, und das fanden dann wiederum die Bewohner nicht so gut.
Oh. Ja, deswegen gab es Ärger und ordentlich Rambazamba. Mhm. Man muss aber auch dazu sagen, wir sind da ja oft beim Pamir und wir erleben ja dann auch dort die Bewohner. Und ich bin sicherlich jemand, das Thema hat man glaube ich schon mal, dass ich mich deutlich von der Mitte links politisch befinde und nicht rechts. Die Leute, die da sind, sind aber schwierig. Also es ist weniger das Prinzip Leben und Leben lassen, was die machen, sondern ich finde, die gehen mehr nach dem Prinzip Leben. Mhm. Und das Leben lassen hört auf.
Ja, also ne? wenn es nicht genauso anarchisch ist, dann ist es irgendwie nicht gewünscht.
Ja, weil die sitzen dann schon auch draußen vor der Tür und das ist ja in Ordnung. Und dann trinken sie ein Bier, okay, ist auch noch in Ordnung. Dann rülpsen sie mit Absicht wahnsinnig laut quer durch die Straße. Da kann man dann schon anfangen zu sagen, ja, muss das sein, okay. Aber spätestens dann, wenn sie auch noch anfangen, die Bierkronen halt wie Frisbee-Scheiben durch die Landschaft zu werfen und es ist ihnen egal, wo es landet und der Müll, wo er landet, dann finde ich, ist es halt in erster Linie leben und nicht leben lassen. Mhm. Und das finde ich schade, weil dadurch wird das Ganze, und da kann man ja durchaus vielleicht auch drüber reden, Stichwort Wohnung, Wohnpolitik, Preise, Immobilienhaie und was es nicht alles gibt, sozialer Wohnraum, kann man ja bestimmt an vielen Stellen die ja auch unterstützen. Aber mit so einem Außenauftritt wird es schwer.
Ja, also man kann ja politisch gerne relativ weit links und so weiter sein. Und das, eigentlich hat das, soll es ja immer so eine soziale Komponente haben. Aber da fehlt halt dann das Soziale, weil da wird über den eigenen Tellerrand halt auch nicht mehr geschaut, sondern nur noch auf den eigenen Kronkorken, den schmeißt man durch die Gegend.
Ja.
Und wenn sich dann halt dann die Glasscherben und die Hundehaufen und der sonstige Müll da sammeln, weil es irgendwie halt besonders cool ist, das um sich zu schmeißen, dann hört es da halt einfach auch auf.
Ja. Und es ist ja auch tatsächlich so, es gibt ja eine beschissene Verbindung zu uns tatsächlich auch, ne, mit der Rigaer Straße.
Ja.
Wir wollen mal keine Namen nennen.
Nee, aber der vermutete Stromer, der hinter, der jetzt für den eigentlichen Eigentümer an der Front steht.
Käufer.
Das, genau, der Käufer, dem das jetzt gehört, seit, ich glaube, 2014 oder 2016 sowas. Mhm. Der war auch beteiligt an dem Immobilien- Ausbau.
Genau, nicht Eigentümer, sondern Ausbau. Genau,
da war der Auftragnehmer und das war
unserer Streitimmobilie.
Genau, und diese Immobilie ist jetzt auch im juristischen Streit gefangen und da haben sich ganz viele Leute miteinander verwickelt.
Also wir hatten jetzt nicht, dass er das falsch versteht.
Genau, und so richtig recht schaffen geht es da nicht mehr zu.
Genau, und das nicht falsch versteht, also wir haben jetzt nicht von diesem Typen die Wohnung in unserem Fall nicht gekauft, das war ein anderer, der zwar genauso ein Arsch ist, aber das ist auch wieder, sondern der hat aber den benutzt, um mit ihm den Ausbau zu organisieren.
Und dann hat,
aber dann
und
haben
hat
die,
ihn eingesetzt, um zu versuchen, uns dann auch über
genau,
den Tisch zu ziehen.
Aber die zwei Gangster wiederum haben sich beide auch nicht vertragen und dann sind die auch wieder auseinandergegangen. Ne? Also gleich und gleich gesellt sich nicht zwingend immer gerne. Mhm. So gesehen haben wir quasi auch noch eine komische Connection zu der Rigaer Straße. Nicht nur, dass wir beim Inder sitzen und da gerne essen und zugucken, sondern dass diese ganze Gangsterbagage da mit drin hängt. Mhm. Immobilien sind nicht immer ein einfaches Thema.
Bangkok.
Sollen wir verraten, mit was für einem Gerät du den letzten Ton gemacht hast?
Das kannst du jetzt gerne verraten, ja.
Das weil war ich, unsere Obstschüssel.
Ja, weil nämlich uns immer die Klangschalen, die sind nicht
die sind hier.
Die sind, die liegen noch.
Die liegen woanders.
Woanders und. Ja, wir wussten aber, wir machen heute einen kleinen Bangkok-Teil, dann musste ich irgendwie improvisieren.
Ah, ich sehe gerade mit einem Auge, der Oran hat sich gerade gemeldet. Ah ja, ich glaube, wir waren dabei, uns darüber zu unterhalten, was das nächste Thema sein könnte, beim nächsten Mal, wenn er mit dabei ist. Und da hat er mir gerade was geschrieben, habe ich gesehen. Aber das hole ich jetzt nicht raus, weil wir sind ja gerade im Podcast.
Aufnehmen.
Aber wir
Immobilien war das Stichwort.
Immobilien, ne? Bangkok. Das kann man eigentlich fast mal auch als Zeitvertreib mal jemandem empfehlen. wer Bangkok,
schon ein bisschen abgefahren.
Ja, also wer sagt, ach, ich will mal Bangkok auf eine andere Art und Weise erleben, der sollte einfach mal ganz seriös, aber unaufgeregt, ganz seriös bei einem größeren, wir waren damals bei diesem CBRE oder wie die heißen, das ist ein internationaler Laden, denen konkret sagen, dass man sich für eine Immobilie interessiert und halt auch sagen, was genau und wie genau.
Und wo genau? Vielleicht
wo
hat man
genau.
schon eine Idee, wo man sich das angucken müsste.
Also umso seriöser und echter man halt anfragt, desto besser funktioniert. Weil dann hat man eigentlich einen sehr schönen, entspannten Nachmittag.
Ja, also bei uns muss man sagen, das war ja auch ernsthaftes Interesse. Wir wollten ja wirklich ein bisschen uns was angucken und anschauen, weil wir die Idee hatten, eine Immobilie in Bangkok zu finden, die uns gefällt. Und das ist bei dem großen Angebot gar nicht so einfach und das war dann ganz nett, weil die gute Dame hatte mit uns ein bisschen abgeklärt, was, für was wir uns interessieren und wo ungefähr.
Und welche Objekte in Frage kämen.
Welche Objekte in Frage kommen. Und dann hat die uns quasi einen
Nachmittag
versorgt. Gestaltet. Die hat uns dann eingesammelt und abgeholt am Jim Thompson Haus.
Also genau, wir haben gesagt, wir sind am Vormittag noch im Jim Thompson Haus. Wäre perfekt, wenn sie uns da abholen würden.
Das hat sie auch gemacht. Dann gab es auch noch frische Getränke. Und
in einer gekühlten Limousine.
Ja, und dann sind wir also die Handvoll Immobilien, die wir interessant fanden, gemeinsam abgefahren und haben die besichtigt. Das war genau. Sehr lustig.
Hat sehr viel Spaß gemacht. Die sprach auch wahnsinnig gut Englisch und war auch total redegewandt und hat uns auch viel über Bangkok erzählt. Mhm. Und dann sind wir von einer Immobilie zur nächsten gefahren und haben uns die Wohnungen zeigen lassen.
Muss man vielleicht dazu sagen, dass man ja als Ausländer in Thailand nicht so ohne weiteres Immobilien erwerben kann. Mhm. Das ist beschränkt auf Wohnungseigentum, also sogenannte Condominiums, Kondos, weil man keinen Grund und Boden erwerben darf als Ausländer.
Ja.
Kann man auch ein Stück weit nachvollziehen. Ich glaube, Thailand möchte einfach nicht, dass thailändische Erde in ausländische Hände gelangt. Und wenn man dann immer wieder hört, dass Ausländer ein Haus gekauft haben, wo eben Grund und Boden dabei ist, dann läuft das eigentlich immer ganz konventionell über die thailändische Ehefrau.
Ja, ja, da gibt es dann auch immer wieder so ein paar Sprüche und angebliche Ausnahmen und so, und die mag es auch von mir aus auch geben, aber das ist nicht das, womit man arbeiten kann, womit man rechnen kann.
Genau.
Grundsätzlich mal wirst du als Ausländer kein Grund und Boden erwerben können.
Genau, und auch bei den Mehrparteienhäusern, also wenn dann, weiß nicht, so 25 Stockwerke und so weiter.
Wirklich, so ein klassisches Bangkoker Hochhaus.
Genau, wenn da sehr viele Wohnungen drin sind, dann gibt es auch eine bestimmte Quote, die nicht
überschritten werden. 51%.
Ach, 51%.
Das ist ganz simpel. Ja, okay. Also es geht einfach darum, die Mehrheit muss thailändisch sein. Und es ist dann ein Problem, wenn man sich eine Wohnung kauft und die Quote ist eh schon sehr, sehr knapp, ist das deswegen wichtig, das zu wissen, weil es kann dir ja passieren, du kaufst dann eine thailändische Wohnung als Ausländer, das geht auch, dann wird aber, ist die Quote sehr, sehr knapp und dann willst du irgendwann verkaufen. Und dann kannst du aber zum Beispiel, weil die Quote kippt, nicht mehr an einen Ausländer verkaufen und musst an einen Thai verkaufen. Mhm. Und eins ist klar, der Thai zahlt nicht die Preise, wie die Ausländer sie zahlen. Es ist dann immer so, dass Ausländer an Ausländer die Wohnungen verkaufen und Thais gerne an Ausländer verkaufen, ja, aber ein Ausländer nicht an einen Thai, weil der von vornherein den Preis nicht bezahlen wird. Das ist einfach so.
Ja. Und dann hast du vielleicht auch diese Drucksituation kennt.
Ne? Genau, das ist dein Problem. Also wenn du quasi in ein Haus dich einkaufst, wo die Quote sehr knapp ist, kann es passieren, dass du dir nämlich nicht den Käufer aussuchen kannst, weil du quasi einen Thai dir holen musst. Und damit ist der Preis schon mal gleich um x% in den Keller gefallen. Wir haben uns ja da auch tolle Wohnungen angeguckt.
Die waren auch sehr unterschiedlich.
Ja. Genau. Was fällt auf, wenn man sich in Bangkok Wohnungen anguckt? Schon mal im Standard sind Haustiere verboten. Und zwar sehr streng.
Ja, also es war dann so, dass es, glaube ich, ein einzelnes Haus gab, wo Haustiere erlaubt sind. Und da waren auch alle mit Hund unterwegs.
Weil die versammeln sich natürlich in so einem Haus.
Und das bündelt sich dann da. Ja. Und keine Haustiere heißt auch wirklich keine Haustiere. Mhm. Also nicht dieses, das Zwergkaninchen oder der Hamster, das zählt nicht, sondern nee, das ist dann auch wirklich gar nicht erlaubt. Ich glaube, Fische habe ich nicht gefragt.
Nein, Fische werden nicht zählen, denke ich. Spinnen auch nicht.
Zur Not, ja.
Und Silberfischlis.
Die sind complimentary.
Ja, genau. Und was man da auch immer feststellt, ganz wichtig bei Immobilien ist immer die Nähe zu BTS. Das steigert den Preis, beziehungsweise die Häuser, die dann trotzdem auf sich was geben, aber keine BTS-Nähe haben, also BTS ist ja die Hochbahn oder ein MRT, das ist die U-Bahn, dass die dann halt einen Shuttle-Service haben.
Zur nächsten Station.
Genau, so wie in Hotels auch. Das muss natürlich über die Nebenkosten alles bezahlen. Ist aber in der Regel ja dann alles gut bezahlbar.
Und das eine Haus hatte auch tatsächlich ein
Boot.
Ein Bootshuttle.
Boot, genau. Meinst du, ne?
Genau,
weil wir haben ja besonders gerne Wohnungen am Chao Phraya gesucht. Genau. Weil wir wollten gerne am
Fluss leben. Das war irgendwie so eine Idee. Mhm.
Und das eine Haus war ein bisschen abseits, hat man auch im Preis eben gemerkt, dass es abseits war. War aber eigentlich ein schönes Haus.
Und hat Hunde erlaubt.
Hatte zwei, das war so Twin Tower-artig. Da war aber das Problem tatsächlich, dass du halt zur BTS nur mit dem Boot fahren kannst. Das fuhr aber halt, glaube ich, alle halbe Stunde, zu Stoßzeiten vielleicht auch alle Viertelstunde. Aber das Problem war, es fuhr, glaube ich, ab 8 oder 9 nicht mehr. Und das ist halt schon für Bangkok ja nicht lang. Das ist
keine Zeit.
Das ist echt keine Zeit, genau. Und das ist dann schon ein Nachteil, wenn du dann halt jedes Mal ein Taxi brauchst und so, das nervt. Mhm. Ja. So wie jetzt bei unserer Kondominium, die natürlich jetzt in Laufweite des BTS hat, das war uns ja auch im Grunde wichtig, das kann man ja sagen. Ja.
So wie eine Wohnung ein bisschen im östlichen Teil lag, die war super schön, aber die war
von den Franzosen.
Genau.
Also Gott, hatten die da investiert.
Toll, die war ganz toll ausgebaut, wunderbar. Ja,
mit diesem Home-Kino und zwar wirklich ein eigener Raum, der so vollkommen gepolstert war mit so ganz edlen, schweren Stoffen auch. Ne?
Ja, und eine hochwertige Küche war drin.
Ja.
Und so. Also das, ne, also es hatte eine richtig schöne Handschrift und das war alles sehr stimmig
und trotzdem gut günstig.
Und trotzdem nicht so teuer, aber auch eben
weit
nur
und breit.
Nur mit dem Bus erreichbar.
Ja, und das kannst du knicken.
Und im Bus willst du in Bangkok nicht drauf angewiesen sein.
Das ist schon mal ganz lustig. Fahren.
Aber die Chance, dass du da im Verkehr stecken bleibst. Also entweder bist du mit Roller unterwegs.
Auto, Taxi.
Aber ja, das war dann auch bei uns relativ schnell
die
klar.
Die war wirklich günstig. Ja. Vor allen Dingen, wie modern die ausgebaut war. Die hatte doch auch dann auf einer Zwischenetage war die Wanne, die offene Wanne, war nicht im Bad, sondern die war quasi auf dem Weg ins Treppe, also Zwischenetage, alles voll verglast. Also es war super, super schön. Ganz viel Geld in den Innenausbau investiert. Aber wenn du halt aus der Tür rausgekommen bist, hast du gesagt, okay, wie komme ich jetzt von A nach B? Ohne Taxi, forget it. Und wenn man halt weiß, dass ja Bangkok vor Covid nach New York die Stadt mit der höchsten Stauquote weltweit war.
Kompletter Verkehrsinfarkt.
Das willst du nicht, da willst du nicht aufs Auto angewiesen sein. Mm-mm. Auf keinen Fall. Ja. Was schade war, weil die war wirklich toll.
Hätte uns gefallen. Aber
und
ja.
Dann
Lage.
Dann war eigentlich der größte Gag ja, als wir dann, das war tatsächlich die letzte Wohnung, die wir uns angeguckt haben. Da sind wir losgefahren und irgendwann fiel uns auf, Mensch,
das Gebäude, das
Gebäude. Nee, jetzt ist immer die Ecke.
Ach so,
die Ecke. Die Ecke kennen wir doch schon ganz gut.
Stimmt.
Und dann habe ich irgendwann mal gefragt, ist das hier in der Nähe? So, ja, genau. Und dann habe ich gesagt, ist das, welches Gebäude ist denn das? Da waren ja so drei größere. Wir waren ja zuerst beim River, das etwas noch größere. Und dann hat sie ja gesagt, da schräg gegenüber. Und dann haben wir festgestellt, das gibt's ja nicht. Das ist das Haus, da haben wir schon mal im Rahmen einer Ferienwohnung übernachtet. Mhm. Und zwar auch noch die Wohnung, die uns am allerbesten gefallen hat von allen Wohnungen und Hotels, die wir überhaupt in Bangkok hatten.
Wo wir immer wieder mal hin wollten.
Genau. Und dann sage ich, das ist ja ein wahnsinniger Zufall. Ich sage, ja, welche Etage? Dann sagt sie, ganz oben. Und dann dachte ich noch, aber das war doch damals auch ganz oben, wo wir waren. Das gibt's ja gar nicht. Und um die Geschichte mal abzukürzen, wir sind dann tatsächlich in die gleiche Etage gelaufen, sind den gleichen Gang entlang gelaufen.
Beim gleichen chinesischen Nachbarn vorbei.
Vorbeigelaufen und dann war es exakt die gespiegelte Wohnung gegenüber zu der Wohnung, wo wir schon mal drin waren in der Ferienwohnung, irgendwie 10 Tage oder so. Und immer gesagt haben, das war die tollste, schönste Wohnung, die beste Lage, die wir je hatten, mit dem Blick auf den Chao Phraya und mit Blick auf Mandarin Oriental und alles. Und dann war das natürlich schon fast die halbe Miete, ne? Weil wir natürlich gesagt haben, das gibt's ja nicht. Dass jetzt ausgerechnet die Wohnung uns zur Verfügung gestellt wird, die für uns sowieso schon mal die schönste war zu leben. Und dann hatten wir das tierische Glück, dass wir dann tatsächlich über den Weg diese Wohnung gefunden haben und die dann ja auch nach und nach gekauft haben. Und nicht nach und nach, sondern nach und nach mit der Zeit dann uns entschieden haben, die zu kaufen. Mhm. Und dazu vielleicht noch eine Geschichte. Also das war ja auch Ausländer zu Ausländer. Es war ja ein Belgier, der uns die verkauft hat, weil er jetzt in
Bali,
auf Bali so hotelartig sogar was gemacht hat, ne, mit so Ferienwohnungen und so weiter und hat das Kapital gebraucht, um da einzusteigen. Und am witzigsten bleibt für mich aber die Tatsache, dass wir, also der Kaufpreis selber, der wurde natürlich ganz normal überwiesen und dann waren wir auch auf dem Amt und wir haben ja vor Ort eine ganz gute Seele, die uns ja hilft, die sehr gut Englisch kann, also wirklich super gut Englisch kann und Thai ist und die hat uns dann geholfen
mit den ganzen Behördensachen.
Behördensachen. Und ich fand das ja auch so spannend, weil ich habe ja an dem Tag, keine Ahnung, 5-mal was unterschrieben, aber ja faktisch ja nichts verstanden, es war ja alles auf Thai.
Ja. Und immer mit dem Wappen drauf und so.
Genau.
Alles hochoffiziell.
Und ja, habe gesagt, habe ich jetzt 5 Waschmaschinen gekauft. Das Lustige war, das hatte ich auf Englisch eben dann zu der Sasa gesagt. Dann hat auf einmal der Beamte gelacht. Der hat ja kein Wort Englisch gesprochen, aber offensichtlich konnte der Englisch. Dann hat er aber an der Stelle auch lachen müssen, als ich gesagt habe, habe ich jetzt eigentlich 5 Waschmaschinen gekauft. Alles total lieb und nett und gar nicht, was man jetzt so denken könnte, so ist das da mit Trinkgeld und läuft das irgendwie komisch? Nee, super pünktlich, super schnell.
Total korrekt. Keine
Bestechung, super korrekt, gar nichts mehr. Alles gut gelaufen und auch ordentliche Papiere gekriegt. Und dann habe ich doch noch von unserer Bekannten aus dem Haus, Freundin ist jetzt vielleicht ein zu großes Wort, die ja Thai ist und in Deutschland studiert hat, da habe ich ja mir von ihr mal ja schreiben lassen, wie mein Name auf Thai aussieht, dass ich dann wenigstens mal kryptisch vergleichen konnte, sieht das, was in der Urkunde aussieht, weitestgehend so aus wie das, was sie mir geschrieben hat. Und das war quasi deckungsgleich. Also habe ich verstanden, okay, da steht auch mein Name drauf. Und das besonders Nette in Thailand ist ja, da ist ja der Schutz der Ehefrau in dem Fall zumindest deutlich höher als in Deutschland. Wenn man als Mann in Thailand eine Wohnung kauft, fragt der Beamte immer, ob man verheiratet ist. Und ich habe ja gesagt. Dann hat er wieder gelacht. Und dann hat er gesagt, wieso? Und er sagt, ja, typischerweise kaufen immer nicht verheiratete Männer in Thailand Wohnungen. Die behaupten immer, dass sie nicht verheiratet sind, weil sobald du verheiratet bist, wird die Frau automatisch als Miteigentümerin zu 50% eingetragen. Das ist also nicht eine Frage des Preises, wer bezahlt was oder des Eintragens, sondern das ist von Staats wegen so gewünscht, dass wenn man verheiratet ist, ist die Frau automatisch zu 50% an der Wohnung beteiligt, was ja eine schöne Sache ist. Dass es natürlich dann so einfach ist, indem man sagt, nee, bin ich nicht, und die prüfen das nicht nach, ob man verheiratet ist oder nicht, ist nochmal eine andere Geschichte. Genau, dann haben wir dich noch eintragen lassen. Und weil ich ja behauptet habe, dass wir verheiratet sind. Aber worauf wollte ich hinaus? Ich wollte eigentlich auf die Steuer hinaus, genau. Das war ein bisschen lustig, weil die Steuer, die mussten wir bar bezahlen, weil wir noch kein thailändisches Konto hatten, was auch nicht so einfach ist.
Das ist echt eine Hürde.
Ja.
Also thailändisches Konto zu eröffnen,
ist wirklich egal ein Problem. Mit, ja. Und das haben wir in der Zeit nicht hinbekommen. Und dann war klar, wir müssen es in bar mitbringen. Unser belgischer Verkäufer hatte das auch bar dabei. Und dann standen wir zu zweit wirklich in einer riesigen Plastiktüte, ich weiß nicht, wie viele Millionen Baht das waren, aber die waren darauf vorbereitet, also scheinen häufiger in Thailand die Leute die Steuer zumindest, die Grundsteuer, die zahlt man nämlich in Thailand nicht wie in Deutschland dann monatlich oder jährlich, sondern die zahlt man in Thailand nur einmal.
Die Grunderwerbsteuer.
Die Grunderwerbsteuer und das war's dann, mehr muss man dann nicht mehr zahlen. Und dann haben wir quasi diese Tüten an Bad auf den Tisch gelegt. Und es war aber auch ganz toll, weil dann die Beamtin extra dann mit dem Finger auf die Kamera oben gezeigt hat, dass das jetzt alles aufgezeichnet wird. Dann hat sie die Geldstapel durch die Maschine, durch die Slotmaschine laufen lassen und hat mehrfach dann wirklich alles, ich glaube jeden Bündel 2 oder 3 Mal und hat dann alle in so, weiß ich jetzt nicht mehr, in 100er, 1000er oder 10.000er abgelegt. Dann hat sie es mit dem Körper zurück, dass die Kamera das auch aufnimmt, dass man sieht, es ist alles ordnungsgemäß abgezählt, abgerechnet. Und das war schon ein erstaunliches Gefühl, so große Summen in Tüten hereinzutragen und abzugeben. Und dann waren wir im Grunde eine Stunde später Eigentümer einer Immobilie in Bangkok. Das war wirklich spannend und hat wirklich ganz unproblematisch funktioniert. Was da halt fehlt, ist quasi das Notarielle. Also man geht quasi direkt auf ein Amt und kauft dort, aber es gibt nicht einen Notar. Im Grunde interessiert die nicht, was du mit dem Käufer, Verkäufer vertraglich ausmachst. Die wollen ihn schon sehen, damit du nicht bescheißen kannst. Also die wollen sehen, damit du nicht die Steuer sparst, dass du das Ding halt für 20 Euro verkaufst. Die wollen einen vernünftigen Preis haben. Das prüfen sie. Und es ist wohl auch so, wenn man den Preis zu niedrig ansetzt, kann es sein, dass der Beamte sagt, den Kauf akzeptiere ich nicht, weil das ist offensichtlich
Scheinvertrag.
Genau, ein Gemauschel. Aber man versucht quasi so weit nach unten zu gehen, wie halt möglich, um dann die Steuern niedrig zu halten.
Ja, aber was für uns Europäer dann oder jedenfalls als Deutsche sich dann komisch anfühlt, ist, dass man eben nicht diese Sicherheit des Notars dazwischen hat.
Ja.
Also man überweist dann einfach mal große Geldbeträge auf das Konto einer Privatperson, von der man ja nicht unbedingt weiß, wie vertrauenswürdig sie ist oder ob da irgendjemand schon als Gläubiger die Hand drauf hat.
Thailand empfiehlt ja da Rechtskanzleien, die quasi dann als Treuhänder
funktionieren. Die als Treuhänder funktionieren und das ist aber dann doch ein bisschen unüblich so. das so zu machen. Auf jeden
kostet
Fall,
auf jeden Fall Geld.
Ja, kostet eben nochmal extra Geld und da muss man sich einfach entscheiden, vertraue ich oder vertraue ich nicht.
Genau,
oder?
Was habe ich in der Hand und was habe ich nicht in der Hand. Und,
genau. Ja. Aber diese Funktion des Notars, der als neutraler Dritter alles abpuffert und sichert und auch erst die Überschreibung des Grundstücks macht und also anstößt, wenn das Geld auch wirklich auf seinem Konto eingegangen ist und so weiter, das bleibt
alles. Und man, da man ja leider ehrlicherweise, und ich bashe ja nicht gerne über Deutschland, aber in dem Fall sagen muss, nein, in Deutschland haben wir diese ganze Chose, hat uns aber bei dem Betrüger, wo wir jetzt gerade mit der Immobilie rumkämpfen,
auch nicht geholfen.
Auch nicht geholfen, weil der Notar ein Penner war und der und Gangster ein Gangster war. Und dann bringt das irgendwie auch alles nicht so richtig was, ne? So verrückt das ist, weil immer wenn wir die Geschichte so ein bisschen erzählen, spätestens an der Stelle, wenn wir sagen, wir haben eine notariell beglaubigte Urkunde und trotzdem aber seit 8 Jahren nicht die Wohnung dazu, dann sagen die Leute immer, hä, aber das war doch Notar. Dann sage ich, ja, das ist aber halt nur die halbe Miete. Mhm. Aber wir machen jetzt hier kein juristisches Seminar draus. So, wir sind ja schon bei 1 Stunde und 5 Minuten. Ich glaube, im Grunde können wir doch auch langsam zum Ende kommen, oder? Wolltest du noch gerne irgendeine Geschichte zu der Immobilie ergänzen?
Nein.
Nein. Ich glaube, was wir noch machen wollten, ist ja mal so ein bisschen über die Hotelsituation und Lage und die Grauzone, Illegalität von Airbnb in Bangkok und Thailand mal sprechen. Das hätte noch reingepasst thematisch heute, aber das haben wir doch so lange gequatscht. Das machen wir ein anderes Mal. Dann können wir dazu ein bisschen was erklären, was da Sinn macht und welche Tipps wir da vielleicht geben können, was da Sinn macht und in welcher Ecke man am besten ein Hotel nimmt, weil wir glauben ja, dass die Menschen eigentlich, die Touristen, meistens in der, aus unserer Sicht zumindest, völlig falschen Ecke die Hotels raussuchen. Das kann man, glaube ich, schon so sagen. Ne?
Aber im Moment machen alle in unserem Umfeld ja in Europa noch Urlaub. Und also ich habe heute gehört, also gestern war letzter Schultag und alle fahren jetzt langsam, genau, in Berlin.
Ja.
Und die Ferien gehen los und die Leute fahren nach an die Ost- und an die Nordsee, wie meistens. Und dann aber jetzt inzwischen so nach Portugal und nach Italien und so.
Ja, ja, die Fernreisen sind noch nicht so aktiv. Ja. Aber dann erzählen wir beim nächsten Mal oder beim übernächsten Mal, weil wir wollten ja auch vom Drogenpeter reden.
Der Drogenpeter? Und ich erzähle vom Liebeswahn statt Depression. Mhm.